Nehmen wir auf? Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar im Jahr 2016. Heute mit dem Thema Spaß mit IPv6. Es geht um die Grundlagen meiner Masterarbeit mit dem Ziel, Netzwerktopologiekarten zu zeichnen und dabei in einem ausgewählten Spezialgebiet namens Alias Resolution. Zusammengefasst, ich gebe euch zwei IPv6-Adressen, ist das der gleiche Router. Wir werden heute meinen Vorhabensvortrag durchgehen, wie ich in der Uni Ulm gehalten habe, plus ein paar praktische Beispiele, um euch die Werkzeuge zu zeigen, mit denen ich da arbeite, plus ein bisschen Gefläme über den IPv6-Standard. Das heißt, wenn ihr heute irgendwas hört, geht ihr primär davon aus, dass es meine Meinung ist, solange bis es durch ein RFC jemand anderes Meinung wird oder durch eine wissenschaftliche Arbeit anderweitig belegt wird. Ich möchte mit euch kurz vorführen, wie man überhaupt zu dieser komischen Problemstellung kommt, die ich da habe. Dann vorstellen, wie andere Leute es gelöst haben, auch mit praktischen Beispielen oder praktischen Beispielen, die nicht funktionieren. Und nochmal gegen IPv6 wettern. Um in Einführung auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Der IPv6-RFC. Wir bauen hier eine Liste der RFCs auf, die IPv6 relevant sind. Und ihr dürft nachher für euch selbst entscheiden, was davon jetzt eigentlich der genaue IPv6-Standard ist. Der IPv6-RFC ist der 1883. 1883 IPv6 aus dem Jahr 1995. Bezeichnet in einem Computernetzwerk drei Komponenten. Das eine sind Hosts. Hosts sind die Endziele von Paketen, also können Sender und Empfänger sein. Das andere sind Router oder Router, wie ihr das aussprechen wollt. Router geben Pakete weiter, die nicht für sie selbst bestimmt sind. Und Nodes. Ein Node ist ein beliebiges IPv6-fähiges Gerät, also ein Host oder Router. Des Weiteren habe ich für meine praktische Demonstration drei Hosts, mit denen wir heute arbeiten werden. Die haben relativ schlichte Namen. Das eine ist Quinn. Anfangsbuchstabe Q. Das andere ist Boreas. Und Kronos. Alles, was wir heute machen werden, wird sich irgendwo im Netzwerk zwischen diesen drei Rechnern abspielen, weil es dann einfacher nachzuvollziehen ist als in den Weiten des Internets. Die Problemstellung. Ihr habt ein Netzwerk mit den runden Kreisen, das sind Hosts, die Pakete senden oder empfangen, und Routern dazwischen. Und diese Routern haben so mehrere Kacheln, das soll ein oder mehrere Interfaces an dem Router darstellen. Und wenn man jetzt Netzbetreiber ist, abhängig davon, wie man diese Router konfiguriert, könnten die eine oder mehrere IP-Adressen pro einer oder mehrerer Kacheln haben. Das heißt, wenn ich mit einem Traceroute ist bekannt, durch dieses Netz durchgehe, werde ich eine Reihe von Interfaces sehen. Und zwar, wenn ich von dem linken Host meinen Traceroute starte, zum rechten Host gehen möchte, werde ich eine Reihe von Adressen sehen, die ich auf diesem Netz durchschreite. Und wenn ich den Traceroute in die Gegenrichtung mache, dann sehe ich potenziell ein anderes Set von Adressen oder, wie im Beispiel hier oben, auch ein anderes Set von Routern. Das heißt, um aus diesen beiden Traceroutes eine sinnvolle Netzwerktopologiekarte zu zeichnen, muss ich diese Adressen wieder zu Routern zusammenfassen. Und dieser Vorgang nennt sich Alias-Resolution. Ich möchte euch erstmal ein praktisches Beispiel zeigen. Wir befinden uns gerade auf Boreas. Der ist auch im IPv6-Internet erreichbar. Ich hätte mir gewünscht, an die Tafel zeichnen zu können. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Der hat auch eine oder mehrere IPv6-Adressen. Die sehen dann so aus. Und ich habe hier ein paar Sachen vordefiniert, zum Beispiel die IP-Adresse von Quinn. Und wenn ich jetzt sage Traceroute 6 Richtung Quinn, dann sehe ich von Boreas auf dem Weg ein paar Router. Wir wollen uns mal beispielhaft die ersten paar, letzten paar angucken. Da ist jetzt so eine, der geht mit 211, das ist der Boreas, einer von den IPs. Irgendein Router im Bürgernetz, bevor wir uns dann mal ins Bellevue-Netz bewegen. Ich löse jetzt einen GNU-Splitscreen aus. Ctrl-S. Das heißt, wir sehen oben immer noch den Traceroute vom Boreas zum Quinn. Und unten schauen wir uns nochmal eine Gegenrichtung an. Ich springe im Screen auf Terminal Nummer 4. Im unteren Terminal. Und wenn man das im großen Stil betreibt, wird man sehen, zum Beispiel hier bei Adresse Nummer 2 und hier bei der vorletzten Adresse, dass die sich vom Adressschema her sehr ähnlich sind, aber nicht immer gleich. Also das wären so nach Bauchgefühl so Kandidaten, könnte man mal gucken, ob die auf dem gleichen Router liegen würden. Und was andere Leute da versucht haben, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle erzählen. Und zwar beginne ich dafür mit einer Vorstellung meiner Werkzeuge, mit denen ich arbeite, damit ich dann die Verfahren erklären kann und die Beispiele dazu bringen kann und es über meine Werkzeuge verwirrt seid. Und zwar bewegen wir uns wieder auf Quinn ins Terminal 0. Ctrl-A, Groß-Q. Space to End. Ja, nur die Verfahren, mit denen du nachher IPv6 zusammenfasst, werden anders sein. Und übrigens auch ganz viele der IPv6 Alias Resolution Techniken sind von IPv4 geklaut worden. Ein paar sind neu dazugekommen, weil das Protokoll halt mehr Features hat. Und ein paar sind hinten dran wieder weggefallen. So, ich ärgere mich gerade hier beim Screen rum. A-A-N. Ich habe ja ein Stück Software, das heißt SCAPI. SCAPI ist ein Python-Framework, um Pakete zu bauen. Und zwar würde ich SCAPI folgendermaßen benutzen. Ich habe jetzt hier eine Reihe vordefinierter Klassen, die ich benutzen kann. Zum Beispiel habe ich eine Klasse, die heißt IP. Und die baut mir ein beliebiges, valides IPv4-Paket mit sinnvollen Default-Werten. Mein Interesse ist natürlich IPv6. Und so kann ich ein Standardpaket bekommen und kann anfangen, das zu manipulieren, was in diesem Paket interessiert. Zum Beispiel möchte ich die Destination manipulieren. Und die Destination möchte ich haben, Terminal Nummer 2, IP-6a, wir befinden uns auf Boreas. Ich hätte doch gern mal diese Destination. Entschuldigung, ich muss jetzt ein String-Anführungszeichen setzen. Und in dieses Paket, das ich bisher habe, möchte ich weiterhin eine Payload reinpacken. Und diese Payload würde so aussehen, ICMP, V6, ein Echo-Request. Man möge ihn auch Ping nennen. Und der Echo-Request kann potenziell auch Daten haben. Zum Beispiel kann der IPv6-Ping eine beliebige Payload aufnehmen. Und der Empfänger muss diese Payload genau wieder so zurückschicken, wie er sie bekommen hat. Aus meiner praktischen Erfahrung, ihr solltet sinnvollerweise eine Payload mitschicken. Ich habe Hosts gesehen, die backen rum, wenn sie keine Payload mitkriegen. Meine Payload in dem Fall ein A. Das heißt, ich kann dieses Paket einfach speichern als Ping und kann es nachher Send and Receive One Packet auf die Leitung schicken. Da kommt nichts zurück. Jetzt beginnt der Debugging-Prozess. Also, IP-6, Address Show, Ping 6, C1, erreicht es sich selbst. Adresse korrekt kopiert. Entschuldigung, praktische Demonstrationen dauern und sind übrigens fast alle getestet. send receive one packet, ping. Es ist unheimlich frustrierend, wenn es schon beim Ping scheitert. Aber es ist total normal für eine praktisch implementierte Arbeit, dass wieder irgendwas Triviales schief geht. Dankeschön. Data ist gleich. SR1. Dankeschön. Sofort aus dem Publikum. Ich wünsche mir auch viel Interaktivität bei diesem Vortrag. So, für jedes Sternchen, das hier reinkommt, hat er irgendein Paket bekommen. Und mit irgendeinem Paket meine ich, da ist irgendwas auf Ethernet-Level reingetropft, das er nicht angenommen hat und da kam eine Antwort rein. Und die Antwort hat er bis auf einige Basissachen aufgeschlüsselt. Die Version 6, Packet Length, Next Header. Next Header ist so ein IPv6-spezifisches Ding mit Erweiterbarkeit. Source Destination, ICMP Echo Reply. Ja. Was hast du erwartet, dass anders werden würde? Welche Sequenz siehst du gerade? Welche Sequenz habe ich denn hingeschickt? Die wird wahrscheinlich default auf 0 stehen. Wollen wir im Standard nachlesen? Im Standard nachlesen ist immer ein ziemlich brutales Wort. Der ICMP-Standard beginnt 1995 und bekommt dann 4 Updates. Ja, erschreckend, oder? Relativ neu ist dann ICMP to support multicast messages. Das mag ich an der Stelle nämlich mal erzählen. Eine IPv6-Nachricht muss als minimale MTU, Maximum Transfer Unit, 1280 Byte tragen können. Wenn sie das nicht schafft, müssen die Layer unten drunter in der Lage sein, Pakete zu zerhackstücken und zusammensetzen, bis diese 1280 Byte erfüllbar sind. Deswegen steht im ersten.
Ich wundere gerade, dass ICMP so jung
ist. Das ist ICMPv6.
Ah, okay.
Entschuldigung bitte. Ich werde manchmal sagen IPv4, manchmal v6, aber wenn ich nicht sage, ist es Default v6.
Ja, dann ist klar, dass du für so alle Spiele IPv6, ne?
Und die Idee besteht eigentlich darin, wenn ich einen Fehler schicke, kann ich das Fehler verursachende Paket wenigstens partiell mitschicken, soweit es halt diese 1080 Byte reinpasst. Und dann irgendwann mal kam sie auf die Idee, es wäre doch geil, wenn man jetzt ICMP auch fragmentiert machen könnte, also mehreren Paketen und mehr Daten mitschicken. Und an der Stelle kommt das Fragment-ID-Verfahren wunderbar zum Tragen. Die Idee bei fragmentierten Paketen ist, sie tragen eine Fragment-ID, damit sie wieder korrekt zusammengesetzt werden können. Nehmen wir mal an, Hersteller von Embedded Systemen wären so blöd und würden anfangen, diesen Fragment-ID-Zähler über alle Router-Interfaces zu teilen, beim Reboot bei 0 anfangen und ständig nach oben zählen. Ja, tun sie. IPv6 hat auch Fragment-ID. Und zwar, also das Besondere ist, bei IPv4 darf jeder Router unterwegs fragmentieren. Bei IPv6 muss es der Absender machen. Okay, lass mich kurz erklären. Wir kommen beim PMTU-Verfahren drauf. Also fiktiv ist es so, du hast irgendeinen Sender, der mich nicht interessiert, einen Router und irgendeinen Empfänger, der mich nicht interessiert. Du hast an diesem Router dran einen Link und dieser Link hat eine Link-MTU, sagen wir mal 1500 Byte, was so in den Ethernet-Frame reinpasst. Vielleicht würden wir Jumbo-Frames unterstützen, dann würden wir mehr bieten. Das Minimum, was die Link unterstützen muss, sind 1280 Byte. Und wir haben dran mehrere Netzwerke, die abzweigen. Und eins von diesen Netzwerken macht VLAN-Tagging. Und weil der Ethernet-Frame nur 1500 Byte tragen kann, wird das IP-Paket, das innen drin kleiner ist. Das heißt, das IP-Paket könnte maximal 1492 Byte Payload tragen. Jetzt nehmen wir mal an, dieser Router hier bekommt ein Paket, das er weiterstellen soll auf diesen Link. In IPv4 wäre Folgendes passiert. Er stellt fest, Link MTU passt nicht, zerhackstückelt das Paket in 2 Fragmente, schickt 2 Fragmente los. In IPv6 darf er das nicht. In IPv6 muss er dem Absender eine Fehlermeldung geben. Also schon die korrekte Formulierung stand ist should. Er sollte dem Absender eine Fehlermeldung zustellen, dass dieses Paket die maximale MTU auf dem Pfad überschreitet und bitte zur Kenntnis nehmen, dass die maximale Pfad MTU 1492 Byte sind. Wir kommen nachher drauf, wenn ich euch das Verfahren vorstelle. Das heißt, der Absender darf fragmentieren, damit kriegen wir eine Fragment-ID. Es gab ein lustiges Paper, das versucht hat, die Reboot-Zeitpunkte von Routern zu schätzen anhand des Fragmentzählers. Sie haben erstaunlicherweise festgestellt, dass sie bei vielen Routern der Erste sind, der dort irgendwas zum Fragmentieren bringt. Also ich will irgendwie in der Lage sein, dass wenn der Router ein fragmentiertes Paket schickt, und am besten schicke ich ihm einfach einen übergroßen Ping in mehreren Paketen, dann muss was Fragmentiertes zurückkommen, oder ich zwinge ihn dazu, dass er anderweitig fragmentiert. Das PMTU-Verfahren ist schön. Ich erkläre es euch jetzt einmal in der Theorie und danach in der Praxis. Der zweite Punkt, das Path Maximum Transfer Unit Cache Verfahren. Es gibt einen RFC, der heißt PMTU Discovery. Der ist ziemlich lang, hat ganz viele Worte sollte und sagt, du sollst auf dem Weg zum Ziel durch Ausprobieren herausfinden, wie groß deine maximale MTU zum Ziel ist. Also, was uns fiktiv passieren könnte, ist, wir haben diesen Router, der fügt einen VLAN-Tag ein, reduziert damit die Payload. Wir haben hinten dran einen Router, der führt nochmal einen VLAN-Tag im VLAN-Tag ein. Das heißt, die MTU auf dem Link sinkt weiter. Das heißt, potenziell haben wir auf dem Weg von der Quelle zum Ziel mehrmals eine MTU-Reduzierung. Und Virtual LAN ist ein Feature von Ethernet, einer der Erweiterungsstandards, dass du zwar mehrere physikalische Interfaces an einem Router hast, aber du willst nur, dass gewisse Interfaces zueinander geroutet werden und die anderen nicht. Korrekt wäre hier in dem Fall, glaube ich, das Wort geswitcht. Du tust so, als wären die miteinander zusammengesteckt in virtuell statt in realer Hardware. .802. Vergessen. Appendix Q. .802.1Q. Dieses Ding da ordnet halt mehrere virtuelle geswitchte Netze einander zu. Lässt sich's lesen? Ja, also tatsächlich kann es passieren, dass die Interfaces im Router unterschiedliche MTUs unterstützen und es ist die Aufgabe des Absenders, durch Auswählen herauszufinden, wie das funktioniert. Viel mehr sagt der Standard auch nicht, dafür ist er relativ lang. Der Standard sagt auch nicht, woran du die MTU festmachen sollst, ob du sie am physikalischen Interface festmachen sollst, am Zielhost, am Zielnetz, am such dir was aus, woran du es festmachen kannst. Ob es funktioniert. Wenn du ein Paket schickst und es kommt nie an, woher weißt du, was kaputt ist? Es sollte eine ICMP-Error generieren, nicht er muss. Das stört mich in diesen RFCs immer. Sollte zu lassen. Das PMTU-Verfahren mag ich euch mal einem praktischen Beispiel zeigen. Also das Paket, das wir nachher bauen werden, ist ein IPv6-Paket mit einer Payload ICMPv6 Packet to Big. Und dieses Paket nimmt einen Parameter. Dankeschön. War es bisher nicht zu sehen? Der nimmt einen Parameter, der heißt MTU. Die könnte ich zum Beispiel so setzen. Und dieses Paket erwartet keine Antwort. Also, konkret standardspezifiziert. Ich schicke einen Ping los. Kriege einen Pong zurück. Dann kann ich sagen, dieses Paket hat bei mir einen Fehler verursacht und schicke die Packet-to-Big-Nachricht los mit as much of the offending packet as possible. Ich muss das Paket, das ich bekommen habe, wieder mit zurückschicken, sofern es in meinen Möglichkeiten liegt, es zu tun. Was bei 1280 Byte mindestens partiell garantiert ist. Und dann muss das Gegenüber irgendwas über mich speichern. Das heißt, ich bin in der Lage, in dem Cache von meinem Gegenüber Werte reinzuschreiben und ich kann gucken, ob ich diese Werte an anderen Adressen wieder auslesen kann. Dafür hatten wir vorher ein schönes Beispiel. Wir hatten unseren Ping. Den da. Ich speichere den Pong, der zurückkommt. Und sage jetzt, dieses Paket hat einen Fehler verursacht. Derartig große Pakete kann ich nicht verarbeiten. Ich möchte das noch kurz im TCP-Dump sichtbar machen. Wir kommen nämlich gleich vom Bug von Scapy. TCP-Dump. Net. Lässt sich's lesen? Ich baue diesen Ping zusammen, schicke ihn noch nicht los. Speichere den Pong, schicke los. Jetzt schauen wir nochmal auf den TCP-Dump drauf. Ich sehe ein Paket, das rausgegangen ist und ein Paket, das erfolgreich reingekommen ist. Und jetzt kann ich anfangen, auf der Basis mein Packet-to-Big zusammenzubauen, ICMP Echo Request. Packet to Big, eine MTU, die ich mir aussuchen darf, in beliebig ganzzahligen Vielfachen von 8 Byte, beginnend bei 1280 Byte bis halt zu meiner maximalen MTU, die ich unterstütze. In meinem Beispiel sind es 1492 Byte. Und as much of the offending packet as possible. Das heißt, ich hätte gerne noch dieses Paket hier drin. Und ich gebe keinen Python-Support, ich verstehe nicht, warum ich das parsen muss. Habe ich jetzt dieses Paket zusammengebaut, das ich wieder schicken kann. Wir schauen in den TCP-Dump rein. Da ist ein Packet-to-Big rausgegangen. Erfahrungsgemäß, wenn man die Paper liest, wird man hören, es funktioniert nicht alles beim ersten Mal. Bei unseren Ping-Tests haben wir jeden Rechner mindestens dreimal angepingt. Wenn er da nicht erreichbar war, haben wir ihn wirklich als tot aufgegeben. Das heißt, wenn ich ihm jetzt ein Paket schicke, ein großes, sagen wir mal eins mit 1500 Byte, 1452 Byte, das Paket wird inklusive der IPv6-Header, des ICMP-Headers und der Payload von 1452 Byte auf die Gesamtgröße von 1500 Byte groß. Ich habe also quasi einen Ping, der 1500 Byte groß ist. Wir schauen auf den TCP-Dump. Ich sehe, was rausgeht, ist meine Packet-to-Big-Nachricht, die hatten wir vorhin, mein Echo-Request. Ich habe leider beim TCP-Dump die Parameter VVV vergessen, der wird nämlich die Paketgröße als 1500 Byte angeben. Siehst du das Payload-Length? Ja, da müssen wir jetzt wissen, dass der IP-Header 40 Byte groß ist. Und zurückkommt ein Fragment mit einer Fragment-ID von 0 bis 1440 Byte. Plus IP-Header, also 1480. Wo das zweite Fragment hin verschwunden ist, müssen wir mal die Leute im Uni-Ulm-Netz fragen, weil wir verschwinden ab und zu mal Pakete. Ich kann es nicht sauber reproduzieren, wann es auftritt. Das heißt, ich kann nicht einfach den Netzwerk-Admin sagen, fix das Problem. Aber ich habe ja ein paar mehr Rechner angemietet und ich stelle fest, es ist ein Uni-Ulm-Problem. Ja, Time Exceeded in Transit. Was wir an der Stelle gar nicht sehen, ist, es gibt an dieser Stelle einen schönen Scapy-Bug. Scapy schafft es nicht, einen fragmentierten Pong zuzuordnen. Wenn ich einen Ping losschicke, stelle ich mir drei mögliche Antwortszenarien vor. Das erste ist ein Pong in einem Paket. Ein fragmentierter Pong oder irgendein ICMP-Error. Man könnte auch noch sagen, keine Antwort. Scapy schafft es nicht, sinnvoll zuzuordnen, wenn der Pong in mehreren Paketen zurückkommt. Da bin ich gerade dran am Fixen, das heißt, ich experimentiere gerade mit C und Raw Sockets und habe seit zwei Wochen heftige Schmerzen. Und irgendwann mal, wenn das als bewiesen funktioniert ist, darf ich es nach einem Python fixen. Das Problem mit meinem C-Code ist relativ schmerzvoll. Ich mag es euch zeigen, weil ich genau an dieser Stelle gerne Hilfe hätte. Irgendwer muss doch wissen, wie das funktioniert. Die Idee ist ja relativ simpel. Ich eröffne einen Socket und wenn ich einen RAW-Socket aufmache, dann fallen auf diesem Socket alle Pakete an, die mein System empfängt. Und dann darf ich mir selbst aussuchen, was davon mir gefällt, was ich parsen möchte, was ich verwerfen möchte. Das heißt, wenn ich wie hier einen Packet-Socket aufmache, Packet-Socket ist so ein Linux-spezifisches Ding mit, wir kriegen alles inklusive des Ethernet-Headers und wir hätten auch gerne alles, was irgendwie Ethernet-tauglich ist, kommt immer, wenn ein Paket auf diesem Socket zum Lesen anliegt, irgendein Ethernet-Paket rein und ich darf dann selbst parsen. Das Beispiel funktioniert. Ich quäle mich seit Tagen durch Manpages und Stack Overflow, wie denn die Parameter sind, um ein IPv6 RAW Socket aufzumachen. Ich möchte bitte nur IPv6 Pakete haben. Alles IPv6 ist, inklusive der IPv6 Header. Ich interessiere mich nicht für Ethernet, ich interessiere mich nicht für IPv4, ich interessiere mich nicht für... Ich krieg diesen Socket geöffnet und ich empfange keine Daten. Hinweise gern willkommen. BSD-Socket. Warte mal, der Linux-Kernel ist doch eins von diesen Projekten, die beweisen, dass es selbst dokumentierenden Code gibt. Das Zeug ändert sich ja so regelmäßig, dass du einfach einen Quellcode liest und irgendwas brauchst. Dann unterhalten wir uns noch drüber, ob ich nicht vielleicht doch den Packet-Socket aufmache und meine Ethernet-Header selbst schreibe. Ich gucke gerade, was ist für mich am wenigsten schmerzvoll. Ich will doch einfach nur ein eingehendes Paket parsen. Was kann einem Ping so schwer sein? Übrigens, Ping 6 verkackt genau an dieser Stelle. Wenn ich asymmetrische Bandbreiten habe für Hinrichtung und Gegenrichtung, erkennt er die Antwort nicht. Packet Socket. Du hast es recht, ich möchte einen RAW-Socket aufmachen, weil ich auf Ethernet keinen Bock habe, die machen einen Packet-Socket auf. Und die parsen auch so. Also der Code, den ich eigentlich brauche, um den Kram zu bearbeiten, ist relativ simpel. Ich mache mit einem Socket den Socket auf und dann rufe ich ein Receive-From auf und ich kriege mein Paket raus. Es sind zwei Zeilen C. Wie kompliziert kann das schon sein? Also, wir haben jetzt gelernt, wie man Router zum Fragmentieren zwingt. Man sagt einfach, so große Pakete kann man nicht verarbeiten und dann schickt man einfach einen übergroßen Ping hin. Dann kriegt man praktischerweise eine Fragment-ID oder auch, man kriegt über die Fragmentgröße, man kommt raus, was der Gegenüber über Werte für einen gespeichert hat und versucht, den anderen Interfaces einfach abzufragen. Das Fragment-ID-Verfahren haben Leute einfach mal in epische Breite getrieben. Also, das gesamte IPv6-Internet, sofern bekannt und gemappt, besteht aktuell aus 160.000 Adressen. Die gibt es zum Beispiel. Bei IPv4 wissen wir mittlerweile, IPv4 kann man in 6 Stunden durchscannen, wenn man genug Netzwerkbandbreite hat. Mein Ziel ist es, das für die gesamte IPv6-Internet zu machen. Das sind die Pakete ein bisschen größer. Also wenn ich immer 1500 Byte schicke und ich 160.000 Hosts habe und ich für so ein Verfahren theoretisch 6 Pakete brauche, um es zu validieren, müssen wir uns darüber unterhalten, wie viel Traffic mir mein Hoster sponsert. Auf wie viele Rechner willst du es denn verteilen? Ich will irgendwas im Terabyte-Bereich runterbrechen. Durch ist nicht unmöglich. Aber seit wann hat Amazon Cloud irgendeine API, die was taugt und nicht Amazon-typisch ist? Cloudflare ist bei mir moralisch unten durch für ihre komischen, unbegründeten Toranschuldigungen. Und ihr skurriles JavaScript. Die Pingmap. Wenn du überlegst, möchte ich ein Beispiel ranholen, wo ich versuche zu erklären, warum ich Hosts in möglichst vielen unterschiedlichen Rechenzentren haben möchte und anderen Netzen. Wir machen das lustige Spiel. Ich habe drei Hosts. Ich gebe euch eine Adresse. Wir pingen sie von allen drei Hosts an. Nach Gewohnheit pingen wir sie mindestens dreimal, bevor wir die Adresse als tot erklären. Was erwartet ihr als Ergebnis? Ja, aber ich habe Adresse an Hosts, die sich an anderen Standorten befinden. Und mir sagt ihr unklar, wie ich zum Beispiel an den kanadischen Provider rankomme.
Ich habe was in Amerika und wir können dann mal überprüfen.
Wunderbar, ein mehr. Hauptsache möglichst viele autonome Systeme, weil ich mir gedacht habe, wir reden gerade so komisches ICMP-Geraffel, weil eventuell Provider filtern werden. Aber wenn ich innerhalb des eigenen AS bin und ich versuchen kann, einen SSH-Handshake hinzukriegen, dann bin ich viel weiter. Nämlich in dem Moment, wo ich einen TCP-Handshake hinkriege, habe ich quasi schon gewonnen. Das ist ja automatischer Fingerprint, das ist so ein Lebens-ID. In dem TCP-Handshake steckt über die Recent-Site die Fenstergrößen, so viel Information drin, damit kriegst du viele Betriebssysteme gefingerbrintet. Dann kannst du sagen, aus welcher Schmiede der IP-Stack kommt, der auf dieser Kiste läuft. Diese lustige Tabelle hier enthält Adressen, die ich teilweise auf Traceroutes gesehen habe, teilweise erfolgreich geraten habe aufgrund gesehener Adressen. Und die Hosts B, C und Q, Morias, Kronos und Quinn und die Frage, ob sie diese Adresse erfolgreich pingen konnten. Also das wäre jetzt zum Beispiel Morias. Die Adresse kenne ich. Und wir scrollen diese Liste mal nach unten. Nochmal die Frage, was erwartet ihr? T für True, also er hat es in mindestens drei Versuchen geschafft und X war nicht erreichbar. Das ist das Netz zwischen diesen drei Hosts, mit dem ich aktuell spiele, um zu verstehen, warum meine Software wieder nicht funktioniert. Dann kann ich auf beiden Seiten drauf gucken mit dem TCP-Dump und da haben wir so lustige Sachen wie, hier haben wir eine Adresse, die ist von Kronos nicht erreichbar, aber von den beiden anderen Hosts. Warum auch immer, Provider-Konfiguration. Das ist die Sache, die ich an der Uni Ulm nicht verstehe. Die Uni Ulm hat mir gesagt, es gibt eine TCP-Ratenbeschränkung von 100 Millisekunden, bis das nächste Paket durch darf, wenn mein Paket auf dem Router Rechenleistung verursacht. Es heißt, in einfachen Ping durchstellen können Sie, aber bei einer Packet-to-Big-Nachricht passiert es manchmal, dass ich in der nächsten Sekunde kein ICMP mehr durchstellen darf. Und ich verstehe die Logik nicht, was dieser komische Router da macht, um die Beschreibung zu verarbeiten. Ja, wenn du Rechenleistung ziehst, dann kriegst du Ratenbeschränkung. Werde ich machen, wenn es mir auf die Füße fällt. Für den Ping-Test hatte ich gesagt, ich habe einfach einen Timeout von 5 Sekunden und es ist mir egal, dass mich die gesamte Liste dann eine halbe Stunde kostet pro Host. Wenn ich das mal hochskaliere, dann wird es mich später kratzen, aber... Deswegen meine ich, möglichst viele Standorte haben, um zu gucken, wie es aus dem Rest der Welt aussieht. Das, was die von KIDA gemacht haben, mit ihrem Topologienetzwerk, die haben 50 Hosts in der Welt verstreut, die machen auf bekannte Adressen Traceroutes und loggen das ganze Kram weg und stellen sie in der zur Verfügung. Das heißt, du kriegst irgendwie ein Logfile, das heißt Standort München, Traceroute, Datum und dann befinden sich darin im Binärformat gepackt mehrere Traceroutes drin. Bevor ich mich drum kümmere, von einem Host, den ich kontrolliere, und noch einen auf ein weit entferntes Ziel, einfach mal einen Traceroute zu machen und dann zu gucken, was da in Netzen dazwischen liegt, und ich mich einfach frage, warum funktioniert das nicht, mache ich erstmal das Netz zwischen meinen Hosts, dann sehe ich nämlich, an welcher Stelle es verworfen wird. Das ist für mich einfacher, als von zwei Hosts, die ich besitze, einen entfernten Host zu proben. Zu überprüfen. Da will ich irgendwann mal hin, aber soweit bin ich noch nicht. Also, um auf das Fragmente-Lieferverfahren zurückzukommen. Das haben sie mal auf das gesamte Behandler IPv6-Internet angewendet. Das ist relativ simpel. Ich könnte natürlich ein Adresspaar nehmen und gucken, ob die beiden Fragment-ID-Zähler über die beiden Adressen geteilt sind. Ich kann aber auch einfach mal einen Streuschuss machen an alle mir bekannten Adressen, gucken, was für Fragmente zurückkommt und wiederhole das Ding nochmal an alle mir bekannten Adressen. Damit kann ich wahnsinnig viele Alias-Paare ausschließen. Das mache ich ein paar Runden lang und dann weiß ich halt, welche von diesen vielen Adressen in meinem Pool potenziell Alias sind. Das Verfahren lässt sich wunderbar nach oben skalieren. Die aus dem Paper behaupten, dass es auf 30% der Routern läuft. 09ACM. Das Paper heißt Speedtrap, Lucky at All. Willst du die gesamte Papernamen haben? Nein, nein, wenn du dich nicht unbedingt mit Alias Resolution beschäftigst, dann ist es für dich nicht wichtig. Matthew Lucky. Der heißt tatsächlich Lucky. Ich habe das auch für Witz gehalten, dass ich dieses Fullscreen. Es ging um dieses Paper. Ich bin auf einige Universitäten gestoßen, von denen ich noch nie gehört habe, die sich vorher mal mit IPv6 Alias-Resolution beschäftigt haben. Es scheint kein so beliebtes Thema zu sein. Fragment-ID kann man wunderbar skalieren auf große Rechnermengen, wenn der Traffic egal ist, tolles Verfahren. PMTU-Verfahren. Ich habe gesagt, der Host muss die PMTU zum Ziel, wie auch immer Ziel definiert ist, speichern. Das heißt, ich schreibe es in den fremden Cache rein. Wie kommt das da wieder raus? Irgendwann haben sie beim Standardschreiben festgestellt, es wäre eine doofe Idee, wenn du ständig die MTUs für links hoch und runter fahren dürftest. Dann würdest du einfach Pakete in fremde Adresse verschicken und sagen, neue MTU. Deswegen darf man die MTU nur nach unten schrauben, nicht wieder nach oben. So, der Standard sagt, das Ding sollte nicht länger als nötig gespeichert werden. Sind wir wieder beim sollte. Die Interpretation ist so ein Ubuntu-Host. Der hält den PMTU-Cache für 2 Minuten. Wenn ein neues Paket reinkommt für die Adresse oder ein Paket rausgeht, wird der Cache erneuert und hält nochmal 2 Minuten. So ein Router in der Wildnis hält er auch mal 2 Stunden. Das heißt, in dem Moment, wo ihr anfangt, dieses PMTU-Verfahren zu benutzen, auf große Rechnermengen zu streuen, verbrennt ihr deren Caches für ein paar Stunden und kommt nicht weiter mit dem Verfahren. Das heißt, damit große Routermengen zu scannen, ist nicht sinnvoll. Du hast von 1500 Byte bis 1080 Byte 26 Schritte. Du hast 26 Versuche. Den ersten brauchst du, um zu schauen, ob das Ding überhaupt Packet-to-Big unterstützt. Und dann bleiben die weiter für die Alias-Paare. Destination Options war so ein anderes lustiges Verfahren. Es gibt einen Header, der heißt Destination Options. Das Besondere an Destination Options hier ist, er darf nur an der Destination ausgewertet werden. Und er wird ausgewertet, bevor der Hopcount ausgewertet wird. Hopcount, der PV4 nennt, ist Time to Live. Stellen wir uns mal folgende 2 Szenarien vor. Ich habe einen Router. Da kommt ein Paket rein. Der hat 2 Interfaces oder mehrere, die ich auf Alias überprüfen möchte. Dann sorge ich dafür, dass es durch das eine bekannte Interface durchgeht, mit Destination Options auf dem anderen Interface. Das Besondere am Destination Options Header in dem Fall ist, er ist absolute Bogus. Ich will einen garantierten ICMP-Error generieren mit diesen Destination Options. Das heißt, in dem Fall schicke ich ein Paket mit zu knappem Hopcount los und einem Bogus Destination Options Header. Wenn die beiden auf dem gleichen Router liegen, bekomme ich eine Fehlermeldung für den Bogus Destination Options Header und eine Fehlermeldung für Hopcount Exceeded. Das heißt, wenn ich 2 Fehlermeldungen kriege, sind beide auf dem gleichen Router. Das Gegenbeispiel wäre, wenn ich 2 Adressen hätte und 2 Router, der Destination Options wird hier ausgewertet und der Hopcount wird hier ausgewertet. Dann würde das Paket hier wegen Hopcount verworfen werden und ich kriege nur eine ICMP-Error-Message. Adresse. Bitte? Wir müssen uns darüber unterhalten, ob du das sinnvoll auf den Router draufkriegst. Routing-Table. Ich denke gerade über den Routing-Type nach. Routing-Type ist eine lustige Geschichte. IPv4 nennt das Source-Routing. Ich darf ein Paket losschicken und sagen, bitte über dieses Ziel und dieses und dieses und dann erst zum endgültigen Ziel. Dazu gibt es drei Standards. Der erste sagt bis 255 Hops. Der zweite Standard hat das Host-Limit aufgehoben. Du darfst jetzt einfach beliebig viele Hops. Der dritte Standard hat das Feature verboten. Und zwar ist das folgendes praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin jemand, der sein Geld damit verdient, dass er anderen Leute das Leben nicht schwer macht. Und ich kenne eine lustige kleine Firma, die hat zwei Webserver, wo die ihre Produkte verkaufen. Server 1 und Server 2. Das bin ich. Dann schicke ich ein Paket los mit Ziel hier und folgende Via-Einträgen bitte. Wir zum Ziel. Das heißt, ich brauche nur ein Paket losschicken und ich kann beliebig viel Spaß haben. Das ist den Leuten auch irgendwann mal klar geworden und dann haben sie den Header verboten. Also verboten bei RFCs ist so ein komisch hartes Wort. Ich möchte die Frage wiederholen. Könnte man nicht ausschließen, dass einer mehrfach drin vorkommt auf der Liste? Es ist wahnsinnig aufwendig, ein Paket auf Validität zu prüfen. Du möchtest gucken, ist die Destination Address irgendwie sinnvoll? Befindet sie sich in dem Netz? Dann guckst du die anderen Header an. Sind die in der richtigen Reihenfolge? Sind da Header doppelt drin? Sind da irgendwelche experimentellen Header drin, die ich gar nicht kenne, die nach Erweiterungsstelle erlaubt sind? Dann guckst du, ist das Ding nach Routing-Tabelle überhaupt korrekt bei mir belandet? Und dann irgendwann kommst du zum Schluss, um ein IPv6-Paket auf Validität zu prüfen, kannst du beliebig viele Rechenleistung verbrennen, ohne zu einer sinnvollen Antwort zu kommen. Deswegen lässt du es einfach. Dafür geht es in die Verarbeitung.
Ja, aber die ganze Via-Adresse kann ich ja mal vergessen und gucken, wo soll es denn
dann hingehen? Wir könnten jetzt mal einen Standard. Also der Vorschlag war jetzt, ich packe die Via-Adresse einfach hier hin. Destination. Wir können aber noch mal im Standard lesen, weil vielleicht steht auch im Standard drin, du musst den Routing-Header auswerten, bevor du den Destination-Krams auswertest. Die Header-Reihenfolge ist ja partiell festgelegt. Also der Vorschlag war jetzt halt, liegt die Destination irgendwo anders hin. Das ist einer der Momente im IPv6-Standard, wo ich dachte, so Leute, habt ihr vorher mal nachgedacht, bevor ihr diesen Standard geschrieben habt? Das Address-Unavailable-Verfahren. Guck mal kurz in den Standard rein. Und zwar in diese tollen Bilder.
Früher hat man E-Mails so adressiert. Ich meine, hier mit so einem Platz rein. Das ist auch E-Mails drauf.
Wir schauen mal kurz in den Standard rein, um es jetzt ein bisschen aufzulockern. Und zwar fangen wir an mit dem 3627. Ihr habt schon mal RFC gelesen, oder? Zurückhaltendes Nicken? Ja. Also steht drin, aus welchem Jahr das Ding kommt. Das Ding ist 2003. Das mag ich nur von unserer Bildung festhalten. Also, im Jahr 2003. Und wir lesen nur kurz die Überschrift, um kurz zu raten, worum es geht. Use of /127 prefix between routers considered harmful. Ich mag das mal kurz erklären. Also, nehmen wir an, sind Netzbetreiber und hätten einen Router. Und nehmen wir an, wir hätten noch einen Router. Dann sollten diese Router sich ja untereinander verständigen können. Das heißt, sie brauchen untereinander Adressen. Dafür gibt es diesen FE80-Pool, dieses Selbstverwaltungszeug, oder wenn wir sinnvolles Routing machen wollen, geben wir denen auch Adressen. Das heißt, auf diesem Link liegen mindestens mal zwei Adressen. Eine IPv6-Adresse hat eine Gesamtlänge von 128 Bit. Das heißt, wenn ich /127 benutzen würde, gäbe es genau zwei Adressen in diesem Pool. Wenn ich eine von beiden Adressen sehe, kann ich die andere raten. Was ist passiert ist, ich gehe irgendwann mit dem Traceroute über so eine Konstruktion drüber und sehe da irgendeine valide IPv6-Adresse. So eine, 2001::1. Nehmen wir mal eine obskure Randbedingung an, der Netzwerkbetreiber wäre diesem RFC gefolgt und hätte statt dem 127 einen /126 Präfix verwendet. Dann gäbe es hier noch drei weitere Adressen. Die 01, die 02 und die 03. Probieren wir doch mal, ob die pingbar sind. Halt mir im Kopf, der RFC sagt, /127 ist böse. Komm her. Entschuldigung, ich habe zu viele Fenster auf. PMDU Discovery, wusste ich. 6164. Ja, ich habe mindestens einen gefunden in meinem Adresspool, den ich nur so erkennen konnte. Der ist auf keinem Traceroute aufgetaucht, durch gezieltes Adressraten. Besonders dann, wenn du genug Arbeitsspeicher vom Update hast. 6146. Ich habe den Inhalt von dem Kram nicht gelesen, weil der RFC ist sowieso komplett outdated. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2011. Und da wird empfohlen, using 127 Bit Addresses on Inter-Router Links. Also 2011 sagt man dir, BAP, das muss man so konfigurieren, alles andere ist doof. Warum das drin steht, das darfst du nachher selbst recherchieren. Normalerweise hätte man in der RFC-Sektion sowas wie ein Update drin oder ein Obsolete, also hier oben mit folgender Standard wird deswegen ungültig. Das hat der nicht. Du hast da zwei RFCs, einen sagt /127 ist böse, der andere sagt, ich empfehle das /127 und darfst halt aussuchen, was du davon implementierst. Irgendwann mal, Leute, lest eigentlich mal eure eigenen Standards, die ihr schreibt. Irgendwann mal kam dann ein Update, sie haben den eigenen Fehler mal erkannt. Welches Fenster denn? Weg damit. Ich löse das Problem, dass ich schließen. Im Jahr 2012, also im Jahr nach der... Sie haben es ein Jahr später festgestellt, dass sie gerade widersprechende RFCs haben und haben gemeint, na, der alte ist das historische Status, das ist so... So, bäm, ja, okay. Also, mal kurz zusammenfassend, das Address Unavailable. Wir raten mal, wir sehen auf einem Traceroute eine Adresse. Und wir nehmen mal an, das sei so eine Inter-Router-Link-Adresse aus einem Vier-Adressen-Adresspool und raten einfach mal die anderen drei und pingen die ein, gucken, was erreichbar ist. Einfach nur, weil wir so schöne widersprechende Standards haben. Was haben Hersteller jetzt wo gebaut? Die letzte Adressfamilie ist die DMS-Verfahren. Also ihr kennt für eurem SSH-Login, das euch sagt, wie die letzte Maschine hieß, von der ihr gekommen seid. Also zum Beispiel 134.70.t-online.de. Manchmal haben Router DNS-Namen, sowas wie edgesite03.frankfurt.meinprovider.net. Das heißt, wir kommen über DNS-Namen, die von Menschen gemacht sind, auf ein Schema, das drin steckt, und könnten andere DNS-Namen raten. Und könnten gucken, welche Adresspools das sind und ich wollte jetzt leider keine Schleichwerbung machen für Dollar Provider. Es gibt verschiedene Leute, die sagen, ach, IPv6, haben wir so viele Adressen, das hält ewig. Ja, haben wir noch bei IPv4 auch gesagt. Und dann sagen sie, ach, der Adressbereich ist so groß, den kann man auch nicht komplett scannen. Challenge accepted. Die Ja, da vergibt ihr Adressblöcke, das heißt, ich weiß, welcher Provider welchen Block hat, dann bin ich schon mal auf eine ungefähr Slash 64 runter. Jetzt noch durch gezieltes Raten die Adresse immer weiter verkürzen und irgendwann bekommst du in den scannbaren Bereich. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht in 5, vielleicht in 10, aber die Behauptung, IPv6 wäre nicht Brute-Force scannbar, die mag ich zurückweisen. Gezieltes Brute-Force müsste funktionieren. Eines Tages. Also ich habe jetzt euch jetzt hier eine lange Liste demonstriert, auch mit praktischen Beispielen, was man denn so an Features in diesem Standard benutzen könnte, um sich zu überlegen, wo könnten Hersteller fehlimplementiert haben? Oder wo sind Features drin, dass ich Werte in einem Cache von einem fremden Rechner ablegen kann und wieder auslesen? Und deswegen mag ich jetzt nochmal meine RFC-Kritik anbringen. Mich stört am RFC ganz oft, wenn das Wort Should drin vorkommt. Wir arbeiten gerade mit Chinesen zusammen und die interpretieren einen Should als braucht man nicht. Es ist kein Must, also wozu? Das Flow-Label, oh ja, wir gucken kurz den RFC an. Das Ding ist. Die verlinkt mittlerweile gar nicht mehr drauf. Also früher wurde euch wunderbar erklärt, entweder stand es im RFC drin, wir haben hier die vier Stichwörter, must, should, must not and should not. Die gesagt haben, also es muss diesem Standard genügen und du musst es irgendwie hinkriegen. Ein Should heißt, du musst es bauen, es sei denn, du hast valide Gründe, warum du es nicht tun solltest. Das ist in diesem IPv6 RFC ist gar nicht mehr mit drin. So, und ich wollte es auf den 1883. Ich wollte mit euch über ein spezielles Feature in diesem IPv6 reden. Das nennt sich Flow Label. Bin ich drüber gesprungen? Terminal Flow Label. Dann Zero. Das ist eigentlich so gemein zu mir. Dann nehmen wir halt den RFC IPv6 246. Ich habe es garantiert hier drin gesehen. Ich mein Leben hasse. Tut mir leid, ich muss euch die Recherche einfach selbst aufgeben. Ich darf jetzt einfach rumrennen, ohne zu zitieren. Da steht drin, das Flow-Label dient der Zuordnung von Paketen zu Flows, die Provider benutzen könnten, um Traffic zu differenzieren. Das ist zurzeit Gegenstand von universitärer Untersuchung und der konkrete Nutzen wird sich in der Zukunft eröffnen. Das steht 1995 drin, das steht 1998 drin. Das steht in den späteren RFCs drin. Wir haben dieses experimentelle Feature und irgendwann ergibt das wahrscheinlich mal Sinn. Traffic Class ist ein Standard IPv6 Header. Steht das gleiche drin. Es ist ein experimentelles Feature und irgendwann ergibt sich, wofür wir das eigentlich brauchen. Traffic Class und Flow Label. Ihr lest es vielleicht weniger hart wie ich. Vielleicht ist es doch nicht so sinnlos. Mir hat jemand nahegelegt, diese beiden Felder hätte man einfach Reserved nennen können. Die sind dafür da, um den Paketheader auch in der nächsten 64-Bit-Breite zu orientieren. Ich nehme es den Leuten relativ krumm, wenn sie nicht wissen, warum sie Sachen standardisieren. Das mit dem Slash 127. Considered harmful, Slash 127 für Interrouter-Präfixes und das Historic-Status habt ihr nachverfolgt, dass ab und zu mal Standards abgedatet werden müssen wegen leichter Inkonsistenzen. Das mit dem Routing-Header haben wir erklärt. Routing-Type 0. Und was mich noch konkret stört, wo ich nicht weiß, ob die Kritik gerechtfertigt ist, ist, wenn ich mir anschaue, es sitzen immer ganz viele Firmen in diesen Gremien und ich erwarte eigentlich von der Firma, dass sie versucht, Produkte zu bauen, die sie nachher an Kunden verkaufen kann. Die werden dann ganz oft mit standardisiert. Ich erinnere mich noch an den Vortrag von Robin Seckelmann, hieß offiziell mitmachen bei Open Source. Und er hat mal erklärt, wie Hubli zustande gekommen ist. Also Hubli war ja so ein komisches Sitzungserhaltungsfeature über UDP, wo man sich fragte, wofür braucht man so einen Scheiß eigentlich? Und dann kam er an mit, vor 6 Jahren hatte Nokia mal die Idee, man könnte doch eine Session roamen zwischen WLAN und Funknetzen und Krams. Und genau für diesen speziellen Anwendungsfall war das Ding gedacht. Und als es fertig war, hatte Nokia zwar kein Interesse mehr dran, aber das Feature war halt da. Und da wurmt mich, wie Features ihren Weg in den Standard reinfinden. IPv6 ist natürlich mit der Sicherheit von IPv4 gestartet, 1995, als man dachte, alle Leute im Internet sind meine Freunde. Gibt es einen 27C3-Vortrag, nennt sich Recent Advances in IPv6 Vulnerabilities. Und er sagt in dem Vortrag, wenn du im lokalen Netz bist, ownst du das Netz. Du kannst Routen ändern, du kannst dich als der Router schlechthin ausgeben, du kannst, ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll zu erzählen, und der Fallback-Fall für IPv6 ist anzunehmen, alles sei lokal. Ich vermute mal, dass es der Sache geschuldet ist, dass es einfach aus dem Jahr 1995 kommt. IPv6 bietet ein Set von Standard-Headern, das sind 6 Stück, plus alle Erweiterungsheader, die einfügen wollen. Ich kriege trotzdem die Erweiterung von XMPP mit rein. Und das finde ich halt diesen Standard nicht so toll gelöst. Vorteile, die RFCs sind im Internet, man kann sie einfach nachlesen, muss sie nicht durch irgendwelche Verschwiegenheitserklärungen durchklicken. Es ist sehr angenehm zu recherchieren. Ich hatte Standards, wo ich mehr Probleme hatte. WESA hat mich geärgert, HDMI hat mich geärgert. Ich wollte Vorträge über die Stecker halten und über die elektrischen Anforderungen. Es war eine Quälerei, da ranzukommen. Also mag ich mit euch darüber diskutieren. Ihr habt jetzt mal so stückchenweise IP-Standards gesehen. Ihr habt mein konkretes Ziel gesehen, dass es mein Ziel ist, den Standard zu missbrauchen, um dein Feature reinzubringen, Topologiekarten zu zeichnen. Und jetzt mag ich mit euch darüber diskutieren, wie sollte man eigentlich sinnvoll standardisieren? Geht es eigentlich irgendwie besser? Oder ist das schon der Prozess, mit dem man leben möchte? Und um die Diskussion anzuregen, bringe ich einfach mal ein paar Vorschläge mit rein. Die Mathematiker, zum Beispiel SHA, Secure Hash Algorithmus oder Advanced Encryption Standards, das sind Wettbewerbe. Die werden ausgeschrieben, dann reichen Leute ihre wissenschaftlichen Artikel ein, dann greifen sie gegenseitig an, es gibt ein paar Iterationen und am Ende geht es darum, es wird ein Gewinner ausgewählt, irgendwie aus einem Pool von obskuren Faktoren mit, wer wurde sinnvollerweise genug beforscht, wer hat sinnvoll einen Angriff angestand gehalten und was könnte man in Hardware implementieren. Und dann gibt es nach ein paar Jahren so einen Standardgewinner. Ich habe IEEE-Standards gelesen, und zwar den für Ethernet. Der war sehr umfangreich. In dem 1200-Seiten-Dokument zur physikalischen Spezifikation steht halt drin, welchen Eigenschaften der Schaltkreis genügen muss, um in der Lage zu sein, nach dem Inter-Packet-Gap auf eine Ethernet-Schnittstelle aufzuwachen. Und dann kommen halt Ansagen wie, du darfst maximal 3 Bits verpassen, bis dein Schwingkreis eingeschwungen sein muss und ein Netzwerkpaket empfangen können musst. Das ist ein wahnsinnig detaillierter Standard, unheimlich komplex zu implementieren. Es gibt ja sehr strenge Regeln. Da habe ich nicht nach Fehlern gesucht. Ich weiß nicht, wie fehleranfällig die sind. Aber der ist im Gegensatz zu dem RFC nicht fluffig zu lesen. Und bei HDMI und WESA ärgern mich einfach diese Verschwiegenheitserklärungen und das, die Standards sind in sich nicht viel besser, steht auch nicht viel drin. Also wie sollten wir sinnvollerweise standardisieren? Ich wollte wissen, wie das Kabel beschaffen sein muss, um elektrische Signale über Dollar-Entfernungen zu transportieren. Wird auch vom WESA-Standard, dieser VGA-Stecker hier, ist ein WESA-Standard. Für Ethernet haben sie gesagt, sie garantieren dir 90 Meter Verlegekabel plus 2x5 Meter Patchkabel, wenn du dem Standard folgst. Aber praktisch könnte man eigentlich den Standard überreizen und viel größere Länge machen. Ich schaue mir auch an, was Intel macht mit dem USB-Standard. Wenn du jetzt aber die Kabel anders vertrillen würdest und einen anderen Schirm drum packen würdest, könntest du auch über größere Längen bauen. Standard fällt mir ein, Intel mit dem USB-Standard. Die Standarddokumente sind im Internet verfügbar, das ist angenehm zu lesen. Ein Hersteller kann ein beliebiges Gerät mit dem USB-Stecker dranpappen und verkaufen. Nur wenn er das Intel Certified-Logo haben will, dann muss er Geld auf den Tisch legen. Und das Intel Certified-Logo ist für euch als Käufer sinnvoll, weil ihr wisst, das Ding ist in irgendeiner Form standardkonform. Das versucht nicht, eure Schaltkreise durchzubrennen und das taugt für Datenübertragung über Entfernung und Geschwindigkeit. Ja, tatsächlich ist es ein USB-A weiblich auf männlich Stecker. So einen Meter lang. Also bei USB hast du ja mehrere Substandards. Du willst irgendwie so ein Kabel von der Maus haben. Das Ding muss flexibel sein, aber Datenrate ist scheißegal. Aber wenn du eine Videokamera anschließt, ist plötzlich die Elastizität vom Kabel weniger wichtig als die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Es könnte daran liegen, dass die Hersteller für richtig Geld blechen müssen. Also ich habe jetzt mal gerantet über Standardisierung und insbesondere über IPv6, dass es mit falschem Mindset entstanden ist. Ich habe erzählt von meiner Masterarbeit, dass ich Topologiekarten zeichnen möchte über 160.000 Rechner, von meinen Socket-Problemen. Ihr habt jetzt mal die Werkzeuge gesehen, mit denen man Spaß haben möchte, wenn man IP-Pakete bauen möchte. Das Besondere an der SCAPI, ihr habt die Syntax gesehen mit dem Slash, so packt man da mal Payload rein. Das lässt sich auch relativ leicht erweitern, wenn man Python kann, um seine eigenen benutzerdefinierten Protokolle da rein zu frickeln. Gut, habt ihr noch Fragen? Ganz konkret implementiere ich gerade die mir bekannten Verfahren, weil ich ein Verfahren suche, das dieses Gap abdeckt. Konkret ärgert mich seit 2 Wochen mein IPv6-Socket, weil ich nicht in der Lage bin, einen einfachen Pong zu lesen. Ja? Ich muss es ja automatisiert machen, weil ich es auf einen größeren Adresspool laufen lassen möchte. Für eine Adresse könnte ich es mal von Hand machen. Du hast diese Quellcode-Struktur gesehen, die da heißt Implementierung Prototyp-Prototype-Feature-Erkennung. Ich bin Traceroutes automatisiert. Das Address-Available, mit dem wir raten mal die Adressen zwischendrin. Ich habe die Pings automatisiert. Und jetzt will ich im nächsten Schritt gucken, dass ich meine Fragmentgrößen habe. Also mich interessiert bei den Paketen, wie groß sind die Fragmente, die reinkommen, welche Fragmente, die tragen sie. Dann kriege ich in einem Schritt raus, unterstützen die anderen Router das Features. Das kriege ich aktuell nicht gebacken, wegen meiner Socket-Probleme oder wegen meiner Python-Bug-Meldung. Ich will irgendwann mal drauf, dass ich von den Topologien, die über die Traceroutes entstehen, ich sehe, welche Router in der Kette zusammenhängen. Auch die Informationen mit abgreife. Mir ist aktuell komplett unklar, wie ich das mal für Menschen sinnvoll visualisieren kann, weil es wird halt ein mehrdimensionales Netz. Und konkret, das ist aus dem Lucky Paper, Lucky et al. Die hatten mal gemessen zu ihrer Zeit, das war 2011, müssen wir das Paper schauen, wann es war. Er hat gemeint, es gibt halt eine Menge aller Router, die in ihrer Adressliste irgendwo auftauchen. Davon sprechen 2/3 ICMP in sinnvoll. Ungefähr die Hälfte von allen Routern ist in der Lage, eine Änderung der PMTU zu verarbeiten. Ich habe mir überlegt, kann ich eigentlich als Provider ein Netz bauen, das ein Feature nicht unterstützt? Und ich bin zum Schluss gekommen, ja. Fragmentierung entsteht ja beim Absender und wenn ich meinen eigenen Router verwalten möchte, dann kann ich einfach festlegen, innerhalb meines eigenen Netzes zur Verwaltung sind alle Pakete 1280 Byte groß. Ich muss dieses Feature mit dem Cache auf meinen eigenen Router nicht unterstützen. Und die Menge mit den sequentiellen Zähler sind dann halt 1/3 von allen Routern, die auf dieses Feature ansprechen können. Und dann haben sie konkret Hersteller genannt, die das bauen. HP, Huawei. Eine Liste von Routern, die noch keiner sinnvoll geknackt hat, ist Cisco ScreenOS. Die machen zufällige Fragmente, die Zähler. Und der PMTU-Cache ist pro Interface und nicht pro nicht geteilt für alle. Die BSD-Leute machen wenigstens sinnvoll zufällige Fragment-IDs. Was ich auch versucht habe während meiner Arbeit, wo ich noch feststecke, ist, ich wollte meinem Rechner sagen, dir gehört dieser ganze Adresspool. Wenn Pakete dafür kommen, nimm die einfach an. Du kannst mit IP-6 address at 201.1.def.eth0 nur eine Adresse zuweisen. Wir hatten spekuliert, wie viele tausende Linux-Kernel aushalten würde. Wenn ich das Netzwerkinterface in den Promiskus-Modus schalte, dass er alle Pakete annimmt, habe ich aber dem Router, der vor mir im Netzwerk steht, noch nicht gesagt, dass ich die Pakete haben möchte. Das heißt, die werden deinem Router vor mir verworfen. Ich muss ins Netzwerk kommunizieren, für welche Adressen ich Pakete annehme. Promiskus-Mode alleine hilft mir nicht und ich frage mich gerade, wie kann ich, also wir hatten Fragen vorhin von vielen Hosts und Parallelisierung und davon, dass ich wegen der Cache-Zeiten das PMTU-Verfahren abträgt. Da habe ich mir gedacht, hey, ich hab ein Slash-64-Adresspool. Ja, den muss man jetzt auch noch sinnvoll benutzen. Lass uns einfach essen gehen.